Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Jüngst hat das Europaparlament in Straßburg den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Mit einer großen Mehrheit haben die Abgeordneten die Resolution angenommen. In diesen Tagen findet die UN-Klimakonferenz in Madrid statt. Die Bundesregierung hat inzwischen ein Klimapaket auf den Weg gebracht. Unterm Strich jedoch steht eines fest: Die bislang geplanten Maßnahmen genügen bei weitem nicht, um das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich zu erreichen. Wie ist diese Lage zu bewerten? Brauchen wir angesichts der Klimakrise eine ökonomische Wende im großen Stil? Das wollen wir hier diskutieren. Drei Gäste aus drei Ländern darf ich ganz herzlich begrüßen. Aus Wien zugeschaltet ist Christian Felber, Mitbegründer der Bewegung Gemeinwohlökonomie, Fellow am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung und Tänzer. Herzlich willkommen nach Wien.
Guten Mittag nach Deutschland.
In Bern darf ich ganz herzlich begrüßen Alexandra Gavilano, Umweltwissenschaftlerin an der Uni Bern und Klimaaktivistin bei Extinction Rebellion Schweiz. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Und hier bei mir im Berliner Studio darf ich ganz herzlich begrüßen Wolfram Eilenberger, Philosoph, Schriftsteller und Publizist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Gavilano, die Ausrufung des europäischen Klimanotstands, war das eine überfällige Entscheidung?
Also im Kontext der Schweiz, wo wir ja nicht Teil der EU sind, sind wir nicht direkt davon betroffen. Und ich denke nicht, dass es per se eine direkte Veränderung haben wird, weil der Klimanotstand ja vor allem einen symbolischen Zweck hat. Trotzdem aber haben wir es auch aus der Schweiz von der Bewegung her und ich denke auch in ganz Europa begrüßt, weil damit doch ein klares Zeichen wieder an die Politik gesendet wird, etwas zu tun.
Herr Eilenberger, würden Sie sagen, Deutschland, Österreich und die Schweiz sollten auch einen Klimanotstand, einen nationalen Klimanotstand ausrufen?
Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen eine Mode geworden und es hat tatsächlich eher einen symbolischen Gehalt. Der Dringlichkeitscharakter wird betont, dass dies mit einem Vokabular getan wird, das am Notstand orientiert ist und damit auch eine Ausnahmesituation suggeriert. Das kann man problematisch finden, vor allem deshalb, weil wenn dieser Notstand einmal ausgerufen ist, er für die nächsten 100 Jahre ausgerufen bleiben muss. Das ist ja das Problem, vor dem wir stehen. Das heißt, wenn wir jetzt den Notstand ausrufen, wird es für die nächsten Jahrzehnte keine Perspektive geben, ihn zurückzunehmen. Und deswegen kann man sich schon überlegen, wann und wie dieses Symbol eigentlich gesetzt werden sollte.
Herr Felber, dann wird der Klimanotstand zum Dauerzustand, sagt Herr Eilenberger. Geben Sie ihm da recht? Ist der Klimanotstand gefährlich in dem Sinne, dass ihm ein totalitäres Potenzial innewohnt?
Nicht notwendigerweise. Zunächst ist es ja keine rechtliche Entscheidung, sondern eine Maßnahme, Aufmerksamkeit zu erregen. Und mir wäre aber auch sehr viel lieber, die Parlamente würden Beschlüsse fassen und Klimaschutzmaßnahmen beschließen, als im Sinne der PR diesen rechtlich nicht bindenden Notstand auszurufen. Wo allerdings ein Notstandsausruf nötig wäre, meines Erachtens, ist ein ökonomischer Bildungsnotstand in der Bedeutung, dass wir nicht weiterhin an den Universitäten und Business Schools lehren sollten, dass menschliche Bedürfnisse unbegrenzt sind, dass Unternehmen profitorientiert sein sollen und dass die Wirtschaft immer weiter wachsen soll, weil das ist die Grundlage für diesen Notstand. Und hier braucht es die Ausrufung eines ökonomischen Bildungsnotstandes, um ein anderes Menschenbild und ein anderes Wirtschaftsmodell zu lehren.
Frau Gavilano, was sagen Sie denn dazu? Wenn man vom Klimanotstand spricht, dann schwingt da ja die Befürchtung mit, dass gewisse Freiheiten eingeschränkt werden könnten, die nicht eingeschränkt werden sollten. Sehen Sie die Gefahr auch und welche Freiheiten könnte das betreffen?
Also ich denke, wenn wir vom Notstand oder der Ausrufung des Klimanotstands oder als Extinction Rebellion setzen wir natürlich viel Wert auch darauf, auf den Biodiversitätsnotstand ein bisschen mehr Fokus zu legen, hat das ja noch keine politischen Konsequenzen. Wenn wir aber jetzt davon sprechen, tatsächlich einen Ausnahmezustand, also eigentlich das Notrecht in der Schweiz einzuführen, wiederum haben wir einen Zerfall von den demokratischen Prozessen, wo man natürlich argumentieren könnte, dass das dann eigentlich nicht im Interesse der Bevölkerung unbedingt stehen würde. Ich denke, es ist wichtig, hier diesen Unterschied zu ziehen, damit man auch sieht, dass der Klimanotstand per se keine politischen Folgen direkt hat, zumindest im Kontext der Schweiz.
Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man, das wurde ja auch schon betont, eine Binnenspannung wahrnimmt zwischen der Notstandslage und auch dem Notstandsvokabular und den demokratischen Institutionen und Gegebenheiten, die wir haben. Ich glaube, wir sind derzeit zivilisatorisch in einer ganz ungewöhnlichen und fast einzigartigen Situation. Es ist nämlich so, dass wir uns in einer extremen Notsituation befinden, deren faktische Gegebenheit wir lebensweltlich nicht spüren. Das heißt, wir haben uns in einen Notstand zu imaginieren, der kommen wird, der aber nicht da ist, und die Handlungsweise danach auszurichten. Und das ist demokratisch schwierig umzusetzen. Ich würde sagen, es ist im Moment derzeit überhaupt nicht klar, wie das unter demokratischen Bedingungen realisierbar sein sollte.
Vielleicht indem man auf die verweist, deren lebensweltliche Lage sich schon verändert. Wenn Menschen von versinkenden Pazifikinseln flüchten müssen, dann ist das eine andere Realität. Und hier könnte man auch sagen, dass die jetzige Wirtschaftsweise die Menschenrechte gefährdet. Nämlich nicht nur die Menschenrechte von den Klimaflüchtlingen, sondern in späterer Folge dann auch von unseren eigenen Kindern und Enkeln. Und um deren Menschenrechte zu schützen, braucht es eine Reduktion der Klimagaseausstoße und des Umweltverbrauchs. Und hier werden ja keine Grundrechte beschränkt. Es gibt weder ein Grundrecht auf einen SUV, noch gibt es ein Grundrecht auf eine Ölheizung, noch gibt es ein Grundrecht auf einen schnellen Billigurlaub mit dem Flugzeug. Das Einzige, was hier eingeschränkt wird, ist der Übermaß an Verbrauch, der dann wiederum die Freiheiten anderer Menschen begrenzt, weil die keine stabilen und sicheren Lebenschancen vorfinden. Von daher finde ich dieses Bild, dass Grundrechte in Gefahr seien, das würde ich gerne differenzieren, welche tatsächlichen Grundrechte hier zusätzlich in Gefahr kämen.
Ich würde, selbst wenn man die Analyse von Herrn Felber für richtig hält, trotzdem darauf beharren, dass diese Entscheidung zur Einschränkung der Grundrechte ja eine Selbstentscheidung, eine autonome Entscheidung in demokratischen Prozessen sein müsste. Und der Hinweis wäre nur, dass das unter den derzeitigen Gegebenheiten sehr unwahrscheinlich ist, dass dies passiert, dass diese Selbstbeschränkung mündig vollzogen werden wird. Und das andere, das werden Sie sicher nicht bestreiten, ist die Frage, wie man Grundrechte in gewisser Weise definiert, wenn dazu ökonomische Wahlfreiheit, ökonomische Selbstentwicklung, ökonomisches Unternehmertum gehört. Und wenn, ich würde darauf beharren, dass das auch eine Art Grundrecht des menschlichen Daseins ist, dann müssten wir darüber streiten, wie sich gewisse Grundrechte mit der Perspektive vereinigen lassen, dass wir auch wirtschaftliche Wahlgrundrechte haben.
Frau Gavilano, was sagen Sie denn dazu, zu dieser Frage? Denn Sie als Extinction Rebellion ist eine Gruppe, die sich vor allem dafür einsetzt, dass die Politik umsteuert. Nun wird hier das Argument aufgemacht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen sich die Bevölkerung dazu mehrheitlich, das heißt auf demokratischem Wege, dazu entschließt, bestimmte Verzichte, bestimmte Einschränkungen von Freiheiten aktiv herbeizuführen. Sollte dann die Politik trotzdem das Zepter in die Hand nehmen und genau diese Einschränkungen top-down entscheiden?
Also ich denke, es sind wie zwei Fragen da. Also einerseits sehe ich halt die Frage von, was sind eigentlich unsere Verbote oder was sind die Bedürfnisse, die wir haben? Und ich denke, ja, es ist sicher so, dass es für viele Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel gewisse Verbote haben in Bezug auf, was für Autos wir kaufen dürfen oder wie oft wir fliegen können, dass das als ein Verbot negativer Seite angesehen wird und vielleicht auch jetzt eher auf Widerstand stoßt. Aber wenn wir da eigentlich eine Werteverschiebung haben über, was empfinden wir als etwas, das wir uns gönnen, das vielleicht eben nicht in materialistischen Gütern gefestigt ist, kann es dann tatsächlich auch hinterfragt werden, ob das Verbot tatsächlich mich einschränkt oder uns als Gesellschaft eigentlich stützt. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir neben dem gesellschaftlichen Wandel oder dem wirtschaftlichen Wandel vor allem auch von einem Wertewandel sprechen müssen, wo wir uns eben auch bewusst sein werden müssen, dass wir in Europa eine ganz andere Realität haben als der Großteil der Weltbevölkerung und wir auch da viel mehr Sensibilität auf diesen Zustand haben müssen. Weil es eben in der Ferne ist, können wir es sehr einfach als nicht wahr für unser alltägliches Leben einkategorisieren. Der andere Teil, dort sagen wir ganz klar, Extinction Rebellion, es ist nicht an uns, Lösungen zu finden, denn es gibt die Lösungen, es gibt auch in der Schweiz zumindest genügend verschiedene Aussteigepläne oder Transformationspläne, die von NGOs und größeren Organisationen oder jetzt auch von Scientists for Future erarbeitet werden. Und wir sagen als Extinction Rebellion, wir wollen Bürger- und Bürgerinnenversammlungen, die eigentlich wie eine Mini-Schweiz, also eine Mini-Gesellschaft darstellen und alle Repräsentanten auch mit einbeziehen, die dann einen Entscheid fällen, auf was der beste Weg ist, damit es eben genau von der Gesellschaft getragen werden kann und nicht einfach von links dominierten Ansichten oder andererseits vielleicht auch wirtschaftsökonomischen Interessen dann nur geprägt ist.
Herr Felber, was sagen Sie dazu? Sehen Sie auch diese Art von Vereinbarkeit zwischen Demokratie und ökologischen Lösungen?
Also ich sehe sogar eine wunderbare Vereinbarkeit, weil wenn die Bevölkerung die Klimaschutzmaßnahmen beschließen dürfte, was ja in Deutschland auch mit einem Klimaschutzbürgerinnenrat angedacht ist, ganz ähnlich, wie es jetzt da vorgeschlagen wurde, dann würde dieses Maßnahmenpaket ganz anders aussehen als dieses Päckchen, was die Bundesregierung und der Bundestag gerade beschlossen haben. Zum Beispiel, wenn statt 10 Euro pro Tonne CO2 100 Euro die Einstiegsschwelle wäre, dann wäre das zwar auch eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit, aber nicht ihre grundlegenden Fragestellungen, sondern ein neuer Rahmen. Die Tatsache, dass keine Sklaven beschäftigt werden dürfen oder keine Kinderarbeit, ist eine ganz klare Begrenzung der Wirtschaftsfreiheit, aber es ist legitimiert. Und wenn der Umweltverbrauch besteuert wird, ist das ebenso legitimiert. Es würde einfach einen neuen Rahmen geben für die Wirtschaftsfreiheit und die Unternehmen müssten dann kreativ unter den neuen Rahmenbedingungen neue Lösungen suchen. Genau das ist ja der Zweck der Marktregulierung. Aber es werden grundlegend überhaupt keine Freiheiten in Frage gestellt. Das wollte ich noch einmal klarstellen. Und also, wenn die Bevölkerung gefragt wird, glaube ich, kommen wir da schneller voran, als wenn wir ausschließlich das Parlament entscheiden lassen.
Ich wäre ja sehr froh, wenn diese watteweichen Beschreibungen von beiden Seiten der Realität entsprechen, dass sich Extinction Rebellion als eine Gruppe selbst stilisiert, die sozusagen Räterepubliken kleinen Maßes haben will. Das ist einerseits richtig, es ist auch eine Gruppe, die zur Chaotisierung des Alltags beitragen will, die kriegsrechtliche Maßnahmen geradezu hervorrufen will, um ihre Anliegen hervorzubringen, Speichen ständig in den Ablauf der Gesellschaft zu stecken, damit dieses Thema vorrangig wird. Also die Art und Weise, wie da leninistische Funktionseliten sich zusammentun, um das Zusammenhalt der Gesellschaft zu stören, um ihre Anliegen nach vorne zu bringen, das hat mit meiner Wahrnehmung von Extinction sehr viel mehr zu tun, als dem, was da gerade beschrieben wurde. Und die Frage ist ja, ich würde Herrn Felber gar nicht widersprechen, Sie müssen aber doch nur wahrnehmen, dass innerhalb der westlichen Gesellschaften es keine politischen Mehrheiten für die Maßnahmen gibt, die Sie vorschlagen. Und es gibt vermutlich auch keine belastbaren wirtschaftlichen Prognosen darüber, wie das in dem Zeitraum, in dem das umzusetzen wäre, umgesetzt werden kann, ohne die systemischen Abläufe, die wir alle gewohnt sind, nicht maßgeblich zu gefährden. Das sind zwei Probleme. Da kann man sagen, es gibt diese Lösung technisch, aber es gibt sie nicht politisch.
Also da würde ich gerne widersprechen, weil das mit dem aktuellen Zustand der Demokratie zu tun hat, wo die Eliten nicht willens sind, das umzusetzen, was die Bevölkerungsmehrheit schon lange möchte. Ein wunderschönes Beispiel ist die Atomkraft. Österreich hat per Beschluss der Bevölkerung schon 1978 den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Weder ist die Wirtschaft zusammengebrochen, noch wurden die Grundrechte eingeschränkt. In Deutschland hat es bis Fukushima gebraucht. Und von der Bepreisung von CO2 oder Kohlenstoff wissen wir, dass das seit 30 Jahren in Österreich wissenschaftlicher Konsens ist. Die Mehrheit, sowohl der die soziale Belange als auch derer die ökologische Belange vor Augen haben, sind sich einig, dass das eine Win-Win-Lösung wäre. Aber wir haben einen Mineralölkonzern und einen Elektrizitätskonzern in Österreich, die mächtiger sind als die gesamte Wissenschaftsgemeinde. Und deshalb ist bis heute keine CO2-Bepreisung in Österreich möglich gewesen. Das heißt, das ist ein Demokratieproblem in der Bedeutung, dass die Parlamente nicht willens sind, das, was die Bevölkerung mehrheitlich schon möchte, durchzuführen. Und deshalb braucht sie eine tiefere Einbindung der Bevölkerung in wirtschaftspolitische Grundsatzentscheidungen. Und die Wirtschaft würde nicht zusammenbrechen, weil es gibt heute schon Unternehmen, die mit 100% erneuerbaren Energien arbeiten und die auch nicht zusammenbrechen, sondern im Gegenteil, das sind halt die innovativeren. Und gerade das ist ja das Ideal von allen. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen innovativ sein und wir können auch mit sehr viel weniger CO2 und Umweltzerstörung wirtschaften.
Hier im Deutschlandfunk Kultur diskutieren wir die Frage Klimakrise, brauchen wir eine andere Wirtschaftsordnung? Zu Gast sind der Philosoph Wolfram Eilenberger, der Ökonom Christian Felber und die Umweltwissenschaftlerin und Aktivistin Alexandra Gavilano. Wir wissen alle, dem letzten Sonderbericht des Weltklimarats zufolge müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um 45 bis 2050 um 100% sinken, damit das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann. Herr Felber, ist das 1,5-Grad-Ziel vereinbar mit unserer derzeitigen marktliberalen Wirtschaftsordnung und Politik?
Nein, es ist gar nicht vereinbar, weil es geht ja in der derzeitigen Wirtschaftsordnung, die aber einem Leitbild der derzeitigen Wirtschaftswissenschaft folgt, um Wachstum, um immer mehr, um unsättigbare Bedürfnisse des Menschen, um seine Gier, um seinen Egoismus, um den Wettbewerb »Ich gegen dich«. Und das daraus resultierende, immerwährende Wirtschaftswachstum, das ist absolut unvereinbar und ich würde es sogar als die Kernursache für die nicht nachhaltige Wirtschaftsweise bezeichnen. Eine Wirtschaftsfreiheit nach Hausverstand und mit Herzensbildung würde doch von vornherein sagen, die Wirtschaftsfreiheit reicht nur so weit, bis ich nicht nur keinen anderen Menschen schädige, sondern auch, dass ich auch die Ökosysteme nicht schädige. Das ist der Spielraum, innerhalb dessen sich die Wirtschaftsfreiheit entfaltet. Und der müsste nicht nur von den Verfassungen gesteckt werden zum Schutz der Menschenrechte und der Ökosysteme, sondern der müsste auch von der Wirtschaftswissenschaft gesteckt werden. Und die steckt diesen Rahmen nicht. Also hier ist, glaube ich, die Quelle des Problems, dass die Wirtschaftswissenschaft ein völlig irreales, aber auch zerstörerisches Wirtschaftsbild, das auf Finanzkennzahloptimierung, auf Renditen, Profiten und dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts basiert, anstatt auf dem Schutz und Erhalt des Lebens mit den Ökosystemen, mit der Menschenwürde, mit den Menschenrechten, und Unternehmen nicht als Profitmaximierungsmaschinen definiert, das tun die Lehrbücher fatalerweise, sondern als Organisationen, die das Gemeinwohl mehren und die dafür auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen, um zum Gemeinwohlprodukt beizutragen. Das ist der neue volkswirtschaftliche Erfolgsmaßstab. Und da drin ist eine hohe Lebensqualität, die sowohl stabiles Klima und intakte Ökosysteme beinhaltet, als auch gerechte Verteilung und sozialen Zusammenhalt.
Frau Gavilanum, würden Sie Herr Felber da recht geben? Ist dann also im Folgeschluss grünes Wachstum eine Illusion?
Ja, also ich werde ihm in dieser Seite ganz klar recht geben. Ich glaube, unsere Wirtschaft müsste sich transformieren. Das heißt, die Grundpfeiler der Wirtschaft in sich selbst, also basierend auf Wachstum, müsste transformieren vielleicht auf Gemeinwohl, auf Nachhaltigkeitsziele. Und in diesem Sinne ist grünes Wachstum, so wie es zurzeit ausgelegt ist, auch meiner Meinung nach nicht möglich, da es doch immer noch auf einem ganzen Planeten so nicht umsetzbar ist. Ich glaube wiederum, dass die Wirtschaft sich auch neu definieren darf in Bezug auf ihre Grundpfeiler, was tatsächlich Erfolg bedeutet in der Wirtschaft, in der Art, wie wir wirtschaften, auf nationaler, aber dann vor allem auch im derzeitigen Kontext auf globaler Ebene.
Herr Einberger, muss sich die Wirtschaft neu erfinden?
Es gibt die Wirtschaft nicht und deswegen kann sie sich auch nicht neu erfinden. Ich glaube, in beiden Äußerungen kam etwas heraus, was sich die zivilisatorische Überschätzung der Ökonomie und auch die zivilisatorische Überschätzung der Ökonomietheorie bezeichnen würde. Die Idee, dass dort ein theoretisches Paradigma seit 400 Jahren uns gleichsam fernsteuert und diese Krise hervorgerufen hat, die ist unterkomplex und falsch, wie auch jede Rede von einem System, das man ändern könnte, falsch ist. Es gibt nicht das System. Es gibt selbst in dem, was man Kapitalismus nennt, Systeme, Untersysteme, Sublogiken. In der Idee zum Beispiel, die Herr Felber sagt, dass es da ein Ölkonzern gibt und eine große Bank, eine Art Menschen, die da ihre Katze streicheln, die dafür verantwortlich sind, dass nichts passiert, die ist lebensweltlich ja einfach offensichtlich falsch. Schauen Sie, Herr Felber, wir haben seit 30 Jahren die Daten, die wir haben müssten, um die Dringlichkeit zu erzeugen, die wir jetzt haben. Die Menschen haben in den letzten 30 Jahren nicht weniger Fleisch gegessen. Sie haben nicht weniger Autos gekauft. Sie sind nicht weniger geflogen. Sie haben auch sonst ihre Habitus, ihre Lebensweise nicht umgestellt. Das liegt nicht daran, dass irgendwelche Ölkonzerne irgendetwas verhindern. Es liegt daran, dass sich eine Subjektivität in der Nachkriegszeit gebildet hat, die gewisse Bedürfnisstrukturen mit der Muttermilch eingesaugt hat. Und die können Sie nicht einfach so ändern, indem Sie den Leuten sagen, wir haben in 50 Jahren ein Problem. Das schaffen Sie nicht, das schaffe ich nicht. Und das wird auch die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Ländern, die es betrifft, und es betrifft ja nur die reichsten Länder, gar nicht schaffen und übrigens auch demokratisch nicht mitmachen.
Herr Felber, würden Sie das nochmal konkretisieren? Was genau meinen Sie denn? Welche Art von Paradigma, welche Art von Wissenschaftslehre innerhalb der Wirtschaftswissenschaft haben Sie angesprochen?
Ja, dass in der Wirtschaftswissenschaft die wirtschaftliche Erfolgsmessung, und das, damit ist das System gemeint, primär mit Finanzkennzahlen funktioniert, nämlich mit der Finanzrendite für Investitionen. Eine Investition ist erfolgreich, wenn sie eine Finanzrendite, und umso erfolgreicher, je höher diese Finanzrendite, die sie generiert. Und ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn es einen Finanzgewinn erzielt, egal ob das dabei die Umwelt zerstört oder schützt, die Menschenrechte verletzt oder respektiert, ob es die Demokratie korrumpiert oder festigt und die Ungleichheit ins Astronomische treibt oder für einen gewissen sozialen Zusammenhalt sorgt. Und der Erfolg der Volkswirtschaft, und das, glaube ich, ist nicht abstreitbar, wird primär mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessen. Das ist ein Finanzkennzahlenaggregat, das nichts über die Lebensqualität aussagt. Das sagt nicht einmal etwas über Demokratie oder Diktatur aus. Auch in China, in der Diktatur, wächst das BIP am allerschnellsten. Das BIP ist glücklich in China, aber das Gemeinwohlprodukt wäre extrem unglücklich in China. Und in der Bayerischen Verfassung steht in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das war immer so, nur ist nicht 400 Jahre alt, sondern 150. Seit der Neoklassik hat sich die Wirtschaftswissenschaft auf die reinen Finanzkennzahlen versteift und vertunnelt, weil die leichter messbar sind. Das ist der einzige Vorteil, dass wir wirtschaftlichen Erfolg in diesen Finanzkennzahlen messen. Aber damit lassen wir außer Acht alles, was das Leben lebenswert macht. Von Werten und Gefühlen über Sinn, Demokratie, Umwelt- und Klimaschutz eben oder die Qualität von Beziehungen oder Zeitwohlstand. Und der Reformvorschlag ist das, nach Artikel 151 nicht nur der bayerischen, sondern auch anderer Verfassungen, das gesamte Gemeinwohl wieder in den Blick der wirtschaftlichen Erfolgsmessung zu nehmen und dann diejenigen Wirtschaftseinheiten, die mehr zum Gemeinwohl beitragen, besser zu stellen, weil die haben ja heute einen Wettbewerbsnachteil. Wer das Klima stärker schützt, hat höhere Kosten und dadurch einen Preisnachteil und einen Wettbewerbsnachteil. Und das kann man korrigieren, weil dann würde auch das Problem, was Herr Eilenberger richtigerweise anspricht, dass die Konsumenten sich permanent falsch entscheiden, aber im ethischen Sinne. Warum tun sie das? Ja, weil die klimaschädlichen Produkte billiger sind. Deshalb entscheiden sich die Konsumentinnen ethisch falsch. Aber das liegt am falschen Systemdesign. Und wenn wir eben die Wirtschaftsakteure verpflichten, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen und Investitionen Gemeinwohl prüfen und dann nur noch solche Wirtschaftstätigkeiten zulassen, die nichts schädigen, die das Klima nicht schädigen und dann diejenigen Produkte und Dienstleistungen auf den Märkten günstiger anbieten, die das Klima schützen oder sogar wieder den Humus wieder aufbauen und die Biodiversität wieder erhöhen. Und diese Produkte müssten preisgünstiger sein für die Konsumentinnen. Und dann haben wir auch die Übereinstimmung von den Werten der Menschen und ihren Kaufentscheidungen auf den Märkten. Das ist genau das, was die Gemeinwohlökonomie im Kern vorschlägt.
Frau Gavilano, da würden Sie wahrscheinlich als Extinction Rebellion, das würden Sie unterschreiben, dass wir diese Art von Wandel, Wertewandel und auch Ökonomiewandel brauchen. Aber woher soll denn genau dieser Wandel kommen? Wie sollen wir dazu beitragen? Was will Extinction Rebellion dafür tun, dass diese Art von Befürwortung tatsächlich auch aus der Gesellschaft kommt?
Also ich denke, es ist ganz wichtig, Extinction Rebellion per se sagt nicht, dass eine Lösung die richtige ist. Ich als Person und als Umweltwissenschaftlerin und auch aktiv in anderen Bereichen würde ganz klar sagen, das ist genau diese Art von Wandel, die auch mir vorschwebt, wo ich glaube, es braucht einen größeren Effort, um das umzusetzen. Extinction Rebellion per se macht halt viel mehr als nur Straßen blockieren, auch wenn das leider in den Medien so oftmals nicht wiedergegeben wird. Aber wir setzen uns sehr stark mit zum Beispiel auch dem Self-Organizing System zusammen, also anderen Formen, wie wir uns organisieren, wie Verantwortlichkeiten auch aufgeteilt werden. Wo es eben auch darum geht, Erfahrungen zu sammeln und Netzwerke aufzubauen, die eben helfen, diese Projekte, die bereits versuchen, die Wirtschaft auf ganz lokaler Ebene oder teilweise auch regionaler Ebene zu transformieren, besser sichtbar zu machen. Und das ist auch die Rolle, die ich als Extinction Rebellion auch selber wahrnehme. Also wirklich so diese Vernetzung viel klarer darzubringen und zu zeigen, was für Projekte und Efforte eigentlich schon gemacht werden. Denn diese Ideen sind nichts Neues. Sie sind schon lange da und es ist eigentlich viel wichtiger, dass wir es auch für die Einzelpersonen spürbar machen, dass diese Art von Transformation nicht unbedingt schwierig und schmerzhaft sein muss, sondern eben auch neue Möglichkeiten eigentlich darbringt.
Ich finde es interessant, dass innerhalb dieses Transformationsdiskurses immer wieder darauf Wert gelegt wird, dass das nicht schwierig, nicht schmerzhaft, nicht mit Verzicht verbunden sein muss. Das ist vollkommen falsch. Das wird schwierig, das wird schmerzhaft und es wird mit Verzicht verbunden sein. Ich glaube, so viel begreift jeder. Und diese Rhetorik, dass wir diese 1,5 magischen platonischen Himmelsziele bis 2050 ohne Verzicht, ohne Schmerz und ohne massive Einschränkungen unserer Lebensform erreichen werden, das ist einfach falsch. Diese Lüge muss aufhören. Und ich kann nicht verstehen, wie jemand von Extinction Rebellion oder in der Gemeinwohlökonomie das weiter in den Äther bläst.
Genau, also ich denke, es ist ganz klar, vor allem für uns in Europa oder auch in generell in den industrialisierten Ländern, ist es ganz klar, dass es mit Schmerz und Verzicht in Bezug auf materielle Güter verbunden ist. Das stimme ich Ihnen absolut zu und habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das nicht erwähnt wird oder dass das irgendeine Bewegung leugnen wird. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es uns trotzdem weniger kostet als andere Länder, die bereits jetzt Menschenleben verlieren, die ihre Heimat verlieren, aufgrund der Folgen, wo wir uns immer noch darüber diskutieren mit, ja, ist es dann überhaupt möglich oder nicht? In der Schweiz, sagen die Ökonomen, haben wir etwa 20 Jahre noch, bis wir wirklich akut den Impact spüren, und zwar, weil wir genügend auch Gelder haben, um uns eben noch den Schmerz wegzukaufen. Und das ist genau das Problem, wo ich sehe in Europa.
Ich würde Herrn Elgeber vollkommen recht geben. Jede Transformation ist unendlich schwierig, mühsam, kompliziert, friktionsreich. Also da hat er völlig recht. Aber wir sagen, es lohnt sich trotzdem, so wie die Erarbeitung der Menschenrechte sich gelohnt hat oder die Gleichstellung der Geschlechter oder die Abschaffung der Rassentrennung. Das sind ganz schwierige Transformationsprozesse, gesellschaftliche oder überhaupt der Gesellschaftsvertrag und die Erkämpfung der Demokratie. Aber alles von dem hat sich gelohnt und genauso wird sich lohnen, dass wir uns für eine Zivilisation, auch ein Begriff von Ihnen, oder eben eine Wirtschafts- und Lebensweise einsetzen, in der wir, ja, Verzicht möchte ich nochmal in Frage stellen, weil es ist völlig korrekt, dass wir den Überkonsum, den materiellen, der uns ja nachweislich überhaupt nicht glücklich macht. Es geht ja nicht darum, dass die Menschen in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz nicht mehr ihre Grundbedürfnisse befriedigen könnten. Die können wir nach wie vor auch in einer Gemeinwohl, in einer nachhaltigen, in einer Postwachstums- und Kreislaufökonomie, in einer ökosozialen Marktwirtschaft, wenn Sie wollen, können wir alle unsere Grundbedürfnisse problemlos decken. Das erlaubt die Mutter Erde. Aber wir können nicht mehr dieses Übermaß, diesen Fokus auf den materiellen Verbrauchs- und Gütern und Status- und Luxussymbolen, das müsste zurückgehen. Das ist in den Augen derer, die nur diese Freude im Leben kennen, ist das ein Verzicht, da haben Sie auch vollkommen recht. Aber dafür wissen wir aus allen Wissenschaften, dass es ein Zugewinn an Lebensqualität ist, nämlich an innerem Reichtum, an Beziehungsqualität, an Zeitwohlstand, an immateriellen Gütern und Lebensfreuden, vom Tanz über das Gärtnern bis der Stärkung von Gemeinschaften, die ja jetzt gerade bedroht sind, durch den Homo economicus, der ein vereinzelter, egoistischer Konkurrenzkarrierist ist, der gefährdet ja die Beziehungen und die Gemeinschaften. Und wir wissen aus der Neurobiologie, aus der Naturwissenschaft, dass das Gelingen von Beziehungen und Gemeinschaften das wertvollste und glücksstiftende und sinnstiftendste überhaupt im Leben von Menschen ist. Und da wüssten wir nicht einen Verzicht in Kauf nehmen, sondern einen Zugewinn. Das heißt, wäre sozusagen der Profit, wäre die Verbesserung der Beziehungen und Gemeinschaften.
Herr Alberger, hat Herr Felber recht? Liegt Fortschritt im Verzicht?
Das kann so sein. Eine Lebensform dieser Art ist imaginierbar. Allerdings möchte ich aufnehmend, was gesagt wurde, auch festhalten, die großen politischen Probleme dieser Welt sind noch keine Klimaprobleme. Die politischen Probleme in Brasilien, in Mexiko und in den Philippinen haben mit dem Klima noch gar nichts zu tun. Und das Einzige, was wir zumindest geopolitisch beobachten können, ist, dass die Systeme, in denen der Homo economicus zur Selbstentfaltung kam, die stabilsten und auch mittlerweile die transformativ stärksten sind, die wir haben. Das heißt, es gibt eine Unwucht in der Beschreibung dessen, was der Homo economicus anrichtet und der Transformationsfähigkeit und politischen Stabilität, in denen dieser Homo economicus selbst zur Selbstentfaltung kommt.
Hier im Deutschlandfunk Kultur wird heiß diskutiert und zwar unter der Überschrift Klimakrise brauchen wir eine andere Wirtschaftsordnung. Aus Bern hören wir Alexandra Gavilano, Umweltwissenschaftlerin und aktiv bei Extinction Rebellion Schweiz. Aus Wien hören wir Christian Felber, Autor und Gemeinwohlökonom und hier in Berlin zu Gast Wolfram Eilenberger, Philosoph und Publizist. Wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was jetzt tun. Und die Vorschläge für eine Klimawende innerhalb der Politik, die könnten unterschiedlich gar nicht ausfallen. Sie reichen von der Forderung, Flughäfen und Autobahnen ganz zu schließen, über die Einführung von Klimakonten oder eines CO2-Preises in umstrittener Höhe bis hin zur weiteren Deregulierung der Märkte im Zuge eines sogenannten grünen Wachstums. Herr Felber, Sie plädieren für die Einführung von Klimakonten. Das heißt, alle Menschen hätten dann gleiche Verschmutzungsrechte, ganz gleich, wo auf der Welt sie leben, und zwar in einer Höhe, die klimaverträglich, die verallgemeinerbar wäre. Und wer sein Konto dann überziehen möchte, der muss dann eben zusätzliche Verschmutzungsrechte bei Menschen oder bei Ländern kaufen, die ihr Kontingent nicht ausschöpfen. Was spricht denn für diesen Vorschlag?
Die Menschenrechte, dass wir unseren Kindern und Enkeln nicht das gleiche Lebensrecht und die gleichen Lebenschancen vorenthalten, die wir selbst vorfinden, sondern dass wir den Verbrauch der gegenwärtigen Generation erstens auf das Maß begrenzen, dass unseren nachfolgenden Generationen gleiche Rechte und gleiche Freiheiten bleiben, aber auch zweitens und vielleicht sogar wichtiger, dass wir diesen Planeten nicht zerstören. Das heißt, die Klimakonten oder ich nenne sie Ökokonten, als ökologische Menschenrechte übrigens designt, nach unseren politischen Menschenrechten und den wirtschaftlich-kulturellen Menschenrechten, schlage ich eine dritte Generation von ökologischen Menschenrechten, in diesem Fall Umweltverbrauchsrechte vor, die auf der Rückseite aber Schutzrechte des Planeten sind, in der Bedeutung, dass die Menschheit nur dasjenige Maß an Umweltgütern verbrauchen darf, das uns der Planet jährlich erneuerbar und ohne dass die Intaktheit der Ökosysteme leidet, zur Verfügung stellt. Also es ist gleichzeitig auch eine Aufwertung der Natur. Es gibt ja internationale Bestrebungen, die Natur und den Planeten als Rechtssubjekt anzuerkennen, wodurch er auch Schutzrechte erhalten würde. Und so gesehen ist es ein Doppelvorschlag, dass dieses individualisierte Ökokonto gleichzeitig ein Schutzrecht des Planeten Mutter Erde ist, damit wir den dauerhaft erhalten und uns nicht die Freiheit nehmen, ihn zu zerstören.
Frau Gavilano, was sagen Sie dazu? Wäre das die Lösung?
Für mich ist es ein bisschen fraglich, wie diese Klimakonten ausgelegt werden und auf welcher Ebene. Jetzt einerseits wird es ja diskutiert, dass man auf Länderbudgets schaut. Andererseits gibt es auch Ideen, wo man wirklich für Individualpersonen solche Konten haben will. Für mich ist die Umsetzung dieser Klimakonten noch ein großes Fragezeichen, wie das tatsächlich so zugänglich gemacht werden könnte, dass man tatsächlich auch die Interessen aller Einzelpersonen wirklich repräsentieren kann. Ich selber befürchte, dass die Machtstrukturen der jetzt weit entwickelten industrialisierten Länder da eigentlich auch vielleicht gewisse Möglichkeiten einnehmen würden, andere Länder auch zu blockieren in ihrer eigenen Entwicklung. Also für mich wäre es noch ein bisschen eine Frage, wie könnte die Gerechtigkeit global da tatsächlich gesichert werden?
Herr Einberger, was sagen Sie dazu? Denn letztendlich wäre das ja auch eine Art von Verursacherprinzip, die da wirkt und insofern gerecht. Also wer verbraucht, muss zahlen. Wer nicht verbraucht, muss nicht zahlen, wird sogar eventuell noch belohnt.
Das klingt ja zunächst einmal sinnvoll und kommt auch mit Gerechtigkeitsinstitutionen, die wir haben, gut überein. Politisch ist natürlich die Frage, wie Sie solche Klimakonten aufstellen und gegebenenfalls auch sanktionieren. Da alles, was wir tun, einen ökologischen Fußabdruck hat, müsste das zu einer Art Totalüberwachung unserer Existenz führen, dann auch zu einer Sanktionierung. Das heißt, wenn ich jeder Mensch ein Klimakonto hätte, müsste es eine Institution geben, mutmaßlich der Staat, der meine Klimakonten führt und gegebenenfalls auch sanktioniert. Ich weiß nicht, ob Herr Felber in so einem Staat leben will. Ich wollte es nicht.
Herr Felber.
Ich stelle mir das ganz anders vor. Ich stelle mir das so mit dem Finanzkonto auf der Bank vor, weil ich mag natürlich nicht in einem Überwachungsstaat leben. Da sind wir uns ganz sicher einig als liberale Philosophen und Denker. Sondern es werden einfach alle Unternehmen, die die Wirtschaftsfreiheit in Anspruch nehmen, also Marktzugang erhalten, die werden genau parallel, wie sie heute verpflichtet werden, die finanzielle Information auszuschildern, das ist der Kaufpreis ihres Produktes oder ihrer Dienstleistung, werden sie gleichermaßen verpflichtet, auch den ökologischen Preis auszuschildern. Also das, was dieses Produkt oder diese Dienstleistung an Umweltverbrauch verursacht. Das wäre natürlich ein physikalischer Preis, deshalb sprechen wir auch über Ökokonten und nicht über Finanzkonten. Aber die könnten gekoppelt werden. Das könnte die gleiche Bank, die dann sozusagen eine Ökofinanzbank wäre, koppeln. Und wenn ich einkaufen gehe mit meiner Chipkarte, da schaut ja auch heute der Staat überhaupt nicht zu. Das ist ein eine dezentrale Marktlösung. Da wird von meiner Finanzbankkarte ganz selbstverständlich der Finanzkaufpreis abgebucht von meinem finanziellen Konto, das eine begrenzte Kaufkraft hat. Wenn die erschöpft ist, kann ich mich bei keiner Instanz beschweren, dass ich nichts mehr kaufen kann. Das ist sozusagen Teil dieser Lösung, die wir heute haben. Und beim Ökokonto wäre es genau gleich. Wenn mein Ökokonto erschöpft würde, dann hätte ich keine ökologische Kaufkraft mehr und könnte entsprechend nichts mehr kaufen. Allenfalls könnte man über ein ökologisches Hartz IV noch sprechen, damit niemand verhungert oder niemand friert, falls er sorglos und nicht vorausschauend frühzeitig das Konto aufgebraucht haben sollte. Wir sind aber in der glücklichen Phase, dass die Mutter Erde derzeit noch die Grundbedürfnisse aller 8 Milliarden Menschen befriedigen kann. Dass die Ärmsten dieser Erde hätten dann sogar noch einen ökologischen Kaufkraftüberschuss. Sie haben aber die finanzielle Kaufkraft nicht, weil sie die Ärmsten sind. Und sie könnten diesen ökologischen Kaufkraftüberschuss an die Reichsten verkaufen. Das würde ich über eine einheitliche UN-Behörde zu einem festgelegten Preis und nur von Individuum zu Individuum, dass es hier nicht zu Spekulation und nicht zu börsenartigen Exzessen kommt, vorschlagen. Und dann könnten die Reichsten mit der zusätzlichen ökologischen Kaufkraft, die sie ja nicht haben, aber sie haben die finanzielle Kaufkraft, könnten sie weicher landen. Und die Ärmeren hätten ein zusätzliches Einkommen. Das haben Sie schon angesprochen. Das wäre die soziale Komponente, die man hier mit diesem ökologischen Konto verbinden könnte.
Frau Gavilano, jetzt ist es natürlich trotzdem so, Sie haben das auch vorher schon kurz angesprochen, wenn die Preise realistischer werden, das heißt ökologische Kosten nicht länger externalisieren, sondern sozusagen mit beinhalten, dann werden natürlich diejenigen, die ohnehin wenig Geld haben, noch weniger von diesem Geld kaufen können. Wie also da vermitteln? Wie ökologische Lösungen sozial gerecht gestalten?
Ja, also eben, das ist für mich wirklich ein großes Fragezeichen. Ich denke da nicht nur im europäischen Kontext, sondern wirklich auch im globalen Kontext. Also wie könnte man es sicherstellen, dass Leute, die eben vielleicht nicht mal eine Finanzkarte haben, ich denke da an gewisse indigenen Gruppen, die jetzt gerade kürzlich auch hier in Europa waren, die auch gesagt haben, also die haben weder ein Bankkonto noch sind sie interessiert, solche Mechanismen zu brauchen, um diese Transformation herbeizuführen. Und ich glaube, es würde extrem schwierig werden, da alle mit einzubeziehen und sicherzustellen, dass das die Lösung wäre. Und sobald wir gewisse Personen haben oder Akteure, die nicht dabei sind, funktioniert das Ganze ja dann nicht mehr in diesem Ansatz, wie ich es jetzt verstanden habe. Das andere, was ich mich auch frage, ist, welche Aspekte sind tatsächlich die als Verschmutzungsrechte oder auf diesem Konto dann mit einbezogen würden? Und wer würde das entscheiden, wie das genau aussehen würde? Weil eben auch von meiner wissenschaftlichen Perspektive sprechen wir leider zu oft nur vom Klima und viel zu wenig auch von dem Artensterben, wo Europa ja auch es nicht geschafft hat, die uns selber vorgesetzten Richtlinien einzuhalten. Das hängt noch viel mehr mit unserem Lebensstil zusammen, wie wir eben wirtschaften in der Landwirtschaft, wie wir bauen, wie wir unser Lebensstil eigentlich auch aussetzen. Somit ist auch die Frage an Sie, Herr Fenn, wie genau, was für Aspekte würden Sie damit einbeziehen?
Also ich bin ganz bei Ihnen, natürlich nicht nur das Klima. Das ist eines von 9 gravierenden globalen Umweltproblemen. Das gravierendste, haben Sie selbst gerade auch gesagt, ist der Verlust von Biodiversität und Artenvielfalt. Und deshalb ist das naturwissenschaftliche Konzept des Umweltverbrauchs, was derzeit am meisten überzeugt, der ökologische Fußabdruck eines Menschen, der alle Umweltprobleme gemeinsam in ein ökologisches Aggregat packt, nämlich den globalen Hektarverbrauch. Und da ist der Biodiversitätsverlust mitgerechnet. Und das könnte diese Kontoeinheit sein. Zur Frage, dass in manchen Ländern es nicht einmal Banken und Finanzkarten gibt, das sehe ich nicht das Problem, weil wir konnten ja auch in einigen Ländern die Sklaverei abschaffen, ohne darauf zu warten, dass das in Brasilien auch schon der Fall ist oder in anderen Ländern. Wir gehen da einfach voraus und wir gehen in die Selbstverantwortung und wir verkünden hier mal die Menschenrechte und die Demokratie und wenn Sie dann eben so wollen, auch diese Selbstverpflichtung, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben, auch wenn nicht alle Länder mitmachen. Auch die ersten beiden Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen sind nur von 30, 40 Staaten ratifiziert worden und die anderen sind dann langsam nachgekommen. Oder sie können ja auch andere Maßnahmen finden, zu den gleichen Schutzzielen zu kommen. Notfalls, falls sich ein Land weigern sollte, hier seiner globalen Mitverantwortung nachzukommen, dann kann man ja sagen, also mit diesen Ländern, die die Erde bewusst zerstören, handeln wir nicht mehr so frei wie mit anderen Ländern, die entweder auf die gleiche Weise, nämlich mit Ökokonten, oder auf eine andere Weise. Es gibt ja Kulturen, indigene Kulturen, die von Haus aus nachhaltig leben und das ist ja gleichgültig, weil sie das gleiche Ziel nur anders erreichen. Mit denen kann man dann freiere Wirtschaftsbeziehungen pflegen. Und da gibt es verschiedene Steuerungsinstrumente, aber ich sehe keine Not, dass alle 193 UN-Mitgliedstaaten am Beginn dabei sein müssen. Das war, glaube ich, bei keinem einzigen internationalen Abkommen so.
Diese Pionierfunktion, die man Europa und der westlichen Welt zuspricht, die ist ja sehr notwendig. Sie ist natürlich auch sehr hilflos im globalen Kontext. Sie ist zumindest auch mal sehr eurozentrisch. Es ist wieder mal die Idee, dass Europa die Welt retten sollte, dass kleine Länder wie die Schweiz oder wie Deutschland in diesem Problemzusammenhang überhaupt eine große Wirkung entfalten könnten. Rein mathematisch von den Zahlen her ist das natürlich falsch. Und was mich interessiert an Beschreibungen wie von Herrn Felber ist, dass er von Ländern spricht. Eigentlich sollten wir von Staaten sprechen und von staatlicher Ordnung. Und da ist es nun mal so, dass die staatliche Ordnung, die so etwas implementieren könnte, in 60% dessen, was wir Länder auf diesem Planeten nennen, gar nicht gegeben ist. Es ist völlig unklar, wie sie der etwas auch nur in einem Land wie Mexiko oder Kolumbien implementieren wollten. Denn das, was wir uns unter Staat vorstellen, auch mit der Sanktionsgewalt eines Staates, ist dort in der Weise, wie wir das lebensweltlich kennen, überhaupt nicht existent. Es reicht nicht zu sagen, die anderen Länder werden nachziehen. Die meisten Länder auf diesem Planeten sind so tief dysfunktional, dass es überhaupt keine Instanz gibt, derartige Maßnahmen zu implementieren.
Also da kann ich auch ein bisschen widersprechen. Abgesehen davon, dass der Staat Deutschland jetzt nicht der kleinste auf der Erde ist, der ist immerhin Exportweltmeister und kann über seine Wirtschaftsbeziehungen hier andere inspirieren. Es könnte ja der Weltmeister vorangehen und mit gutem Beispiel zeigen, wie man auf umweltfreundliche und klimaneutrale Weise Wirtschaftsbeziehungen knüpft. Aber das eigentliche Argument ist, es gibt jetzt eine Freihandelsordnung, die so heißt, obwohl sie aus meiner Sicht eher eine Zwangshandelsordnung bezeichnet, weil man nicht einmal dann den Handel beschränken darf, wenn die Menschenrechte in Gefahr sind oder wenn die Stabilität des Weltklimas in Gefahr ist. Nicht einmal dann gibt es derzeit Rechtsmöglichkeiten, den Handel zu begrenzen. Deshalb spreche ich lieber von einer, weil völkerrechtlich erzwingbaren Zwangshandelsordnung. Und dazu gab es schon Alternativen, die ausgerechnet von den Ländern, die sie jetzt demokratisch und demokratiepolitisch in Frage stellen, Herr Eilenberger, ausgegangen ist. 1964 wurde die UNCTAD gegründet, die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung. Hier sagt schon der Name der Organisation, dass der Handel nur ein Mittel war, um die eigentlichen Ziele zu erreichen. Das eigentliche Ziel ist eine global nachhaltige Entwicklung in den Statuten der UNCTAD. Und die Initiative wurde von der Gruppe der 77 armen Ländern ergriffen. Und zu dieser Initiative haben aber die Reichen, die dies jetzt so loben und so als so stabile Staaten darstellen, die haben nett gesagt.
Den Willen bestreite ich nicht. Ich bestreite die strukturelle Voraussetzung, um diese Maßnahmen zu implementieren. Und es reichen Ihnen 3 Tage in Mexico City oder in Bogota, um diese Zweifel nicht nur zu nähren und zu bestätigen. Da gibt es gar keine Institution, die so etwas implementieren könnte. Das ist lebensweltlich nicht vorhanden.
Ja, aber dann würde ich sagen, ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, die Verhältnisse in Mexiko zu verändern, sondern ich bin dafür verantwortlich, die Verhältnisse im kleinen Land, im kleinen Staat Österreich. Und
das war ja nur mein Punkt.
Leider mit Blick auf die Zeit hier reingehen. Wir haben jetzt schon von sehr vielen Ideen und auch Problemen gehört. Lassen Sie uns abschließend bitte noch eine Runde machen zu der Frage, was müssen wir jetzt A, von der Politik verlangen und was müssen wir aber auch B, von uns selbst verlangen? Frau Gavilano, Sie haben das erste Wort.
Wir müssen sicher von der Politik verlangen, dass sie jetzt sofort agieren, auch die unangenehmen Themen anschauen. In der Schweiz ist ganz aktuell natürlich der Finanzplatz Schweiz eine große Frage, wo wir auch sagen, da könnte man schon sehr viel erreichen. Wir werden weiterhin Druck auf der Straße machen, damit das wirklich auch weiterhin ein Thema in der Gesellschaft bleibt und auch unser neues Parlament, das jetzt ein bisschen grüner ist, da auch aktiv Veränderungen auch einleitet. Und von uns selbst ganz klar, oder? Wir müssen uns einerseits auch vorbereiten für diese Transformation. Wir müssen wirklich auch uns überlegen, wo können wir uns noch verbessern? Wo können wir noch mehr verzichten oder nachhaltiger leben? Aber ich denke, es beginnt vor allem auch mit der Selbstreflexion, auch zu lernen, zu hinterfragen, was brauche ich tatsächlich? Und diesen Diskurs auch mit unseren Mitmenschen öffentlich zu führen. Und an diesem Punkt möchte ich auch die beiden anderen Gäste einladen, geht doch einfach mal einen Extinction Rebellion treffen und trefft die Leute, sprecht mit ihnen, um auch zu sehen, dass auch diese Reflexion wirklich einen wichtigen Teil drin hat und eben mehr ist, als nur Straßen zu blockieren, so wie auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Macht das einfach, denn es hilft, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen in die Richtung, die es geht.
Herr Eilenberger, gehen Sie zur nächsten Extinction Rebellion Versammlung.
Das wäre jetzt nicht mein erster Impuls, aber ich will gerne auf eine Frage antworten. Aus meiner Generation, bin genauso alt wie Herr Felber, 1972 geboren, gibt es eine besonders große Scham. Wir kennen dieses Problem seit 30 Jahren. Es hat in meiner Generation zu keiner Veränderung der Verhaltensweisen geführt, die das Problem erzeugen. Man kann sagen, dass im letzten Jahr, und um das Positive zu akzentuieren, es nochmal einen Bewusstseins- und einen Dringlichkeitsschub gab. Warum auch immer. Das ist sehr nötig. Man fragt sich, was die Jahre davor passiert ist. Wir haben das alle gewusst. Und ich glaube, was jeder tun kann, ist eine Form von ökologischem Alltagsanstand. Wenn ich die Wahl zwischen einem vegetarischen und einem Fleischgericht habe, kann ich mich für das Vegetarische entscheiden. Wenn ich die Wahl zwischen Bahn oder Flugzeug habe, kann ich mich für die Bahn entscheiden. Das heißt, in dieser Bewusstwerdung kommt, würde ich auch sagen, ein Ideal des Anstands. Wie will ich mich selbst sehen ins Spiel? Und da kann auf einer sehr, sehr privaten Ebene zunächst einmal jeder etwas tun. Und für meine Generation kann ich zumindest sagen, dass wir diesbezüglich vollkommen versagt haben bisher.
Herr Felber, hat Herr Eilenberger recht? Ist die private Ebene erst einmal die entscheidende?
Sie könnte der sinnvolle erste Schritt sein. Wir haben auch in der Gemeinwohlökonomiebewegung 65 Regionalgruppen in Deutschland gegründet in den letzten 9 Jahren. Da sind die Menschen nicht nur mit anderen Gruppierungen wie Extinction Rebellion von Haus aus in Kontakt. Ich bin selbst in persönlichen Kontakt mit Aktiven von Extinction Rebellion, sondern sie machen dort auch einen Gemeinwohl-Selbsttest und reflektieren doch, was trage ich heute nicht nur zur Menschenwürde, sondern auch zur Tierwürde bei. Das ist mal nur für die innere Selbstbeschäftigung ein sinnvoller erster Schritt, da pflichte ich Herrn Almberger bei. Aber dann müssen wir uns fragen, warum wir in den letzten 30 Jahren keine nennenswerten Verhaltensänderungen feststellen können, weil die klimaschädlichen, die nicht nachhaltigen, die nicht ethischen Produkte billiger sind als die ethischen. Und genau das wollen wir ändern, indem wir die Gemeinwohlbilanz vorschlagen. Da gibt es schon 500 Unternehmen im deutschen Sprachraum, die sie freiwillig erstellt haben. Und jetzt sind die Kommunen dran, den öffentlichen Einkauf an diese Gemeinwohlbilanzergebnisse zu knüpfen, die Wirtschaftsförderung an die Gemeinwohlbilanzförderung, an die Gemeinwohlbilanzergebnisse zu knüpfen, dann die Steuern zu differenzieren und an letzter Stelle dann eben den internationalen Handel, dass nur noch die klimafreundlichsten Unternehmen frei handeln dürfen und je klimaschädlicher, desto unfreier handeln dann die Unternehmen. Das ist eine sinnvolle Steuerung der Wirtschaftsfreiheit. Die CO2-Bepreisung, 10 Euro pro Tonne ist viel zu wenig. Schon Stiglitz und Stern haben gesagt, es sollte mit 80 bis 100 Euro oder Dollar beginnen und auf 400 Dollar dann ansteigen, vor mehreren Jahren schon. Also da müsste man viel, viel ambitionierter vorangehen. Und die ökologischen Menschenrechte, die sind natürlich noch nicht ausgereift, aber vielleicht wäre das auch im Sinne einer Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung, da tiefer drüber nachzudenken, mit anderen ins Gespräch zu gehen und dann gemeinsam zu gestalten, wie die dann letztlich konkret aussehen könnten.
Ein ganzer Katalog an Maßnahmen, empfohlen von Christian Felber. Am Schluss einer Diskussion zur Klimakrise brauchen wir eine andere Wirtschaftsordnung. Ganz herzlichen Dank für diese engagierte Runde. Wir haben gehört, die Umweltwissenschaftlerin Alexandra Gavilano, den Ökonomen Christian Felber und den Philosophen Wolfram Eilenberger.